Also wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, was hat man denn von einem Leben mit Gott? Lohnt sich das? Und dazu lese ich ein Bibelwort aus Epheser 1. Gelobt sei Gott, unser Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Was hat man von einem Leben mit Gott? Ja, meine Freunde, ehe ich zum Thema selber komme, muss ich einige Voraussetzungen klären. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ein Leben mit Gott ist keine Einbildung, keine Illusion. Das möchte ich Ihnen erstmal klar machen. So als Pfarrer in der Großstadt, da kriegt man ja so allerhand interessante Begegnungen. Und da begegne ich auch neulich einem jungen Mann und sage, Mensch, was könnte aus dir werden, wenn dein Leben Gott gehörte? Ach, sagt der Pastor Busch, bleiben Sie auf dem Teppich. Kennt ihr den Ausdruck? Also bleiben Sie im Bein auf dem Boden. Gibt ja gar keinen Gott. Sei Mann, das Neueste, was ich höre, da sagt er, passen mal auf. Wissen Sie, die Menschen haben sich früher sehr... ...haben sich gleichsam... ...vorgestellt, die ihnen helfen könnten. Die einen hatten Allah, die anderen Gott, die dritten Jehova, die vierten Buddha, die fünften, was weiß ich. Aber... Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das nur alles Einbildung ist und der Himmel ist leer. Und so hielt er mir eine schöne Rede, der junge Mann. Und da habe ich ihm gesagt, ach, mein Lieber, Sie kennen ja Jesus nicht. Da sagt er, Jesus, das ist doch auch einer von den vielen Religionsstiftern. Sage ich, das ist ein Kurzschluss. Das war jetzt ein Druckfehler, mein Lieber. Jetzt möchte ich erklären, wer Jesus ist. Seitdem ich Jesus kenne, weiß ich, dass Gott lebt. Ich möchte Ihnen das deutlich machen, wer Jesus ist, an einem Beispiel. Hoffentlich verwirrt das nicht alles. Sehen Sie, ich habe in meinem Leben viel durchgemacht und so war ich auch öfters im Gefängnis. Ich hatte nicht silberne Löffel gestohlen, sondern das war schon um meines Glaubens willen. Es war im Dritten Reich, die Nazis liebten keine Jugendpfarrer und dann wurde man in schreckliche Gefängnisse gesperrt. Und da war ich eine Zeit lang in einer Zelle, der ganze Bau war so von Beton, wissen Sie, da hörte man, wenn unten einer hustet, dann fiel im dritten Stock einer aus dem Bett, so ungefähr. War so hellhörig, nennt man das. Und nun hörte ich, wie in der Zelle neben mir ein Mann eingeliefert wurde. Und ich merkte bald, der musste schrecklich unglücklich sein. Ich habe nachts gehört, wie er sich auf den Pritsche rumgewälzt hat. Ich habe ihn oft unterdrückt Schluchzen gehört. Das ist schrecklich, wenn so ein Mann weint. Tagsüber durfte ich nicht aufs Bett liegen, dann hörte ich, wie er auf und ab lief, so zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her, wie ein Tier im Käfig. Und dann hörte ich ihn stöhnen und ich war so voll Frieden Gottes. Und wie der Wärter mal kam, da habe ich ihm gesagt, ach mein Lieber, daneben an ist ein Mann im Verzweifeln. Ich bin Pfarrer, lassen Sie sich mal zu ihm, ich bin Seelsorger. Und da will ich mal fragen, das wurde aber abgelehnt. Nein, das gibt's nicht. Und so habe ich weiter, ich habe den Mann nie gesehen, wissen Sie. Ich habe ihn nie gesehen. Und er war nur eine Handbreit neben mir. Tolle Situation, nicht? Ich habe ihn nie gesehen. Ich sah nur seine entsetzliche Verzweiflung. Also vielmehr, ich hörte sie. Und ich weiß, da habe ich manchmal vor dieser Wand gestanden und habe gedacht, wenn ich doch diese Mauer jetzt einhauen könnte, dass ich zu diesem Mann hingehen könnte. Können Sie das verstehen? So, jetzt passen Sie gut auf, dass es keine Verwechslung gibt. In der Situation, in der ich war, ist der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden. Wir sind eingeschlossen in die sichtbare dreidimensionale Welt. Er ist ganz nah. Die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Aber zwischen ihm und uns ist die Mauer einer anderen Dimension. Und nun dringen zum Ohr Gottes aller Jammer dieser Welt. Das Bluren der Verbitterten, das Weinen der Herzen von Menschen, die einsam sind. Man kann so furchtbar einsam sein, nicht? Mitten unter Menschen. Der Schmerz derer, die vielleicht an Gräbern stehen. Menschen, die seufzen über Ungerechtigkeit. All das dringt zum Herzen Gottes, wissen Sie. So wie das im Gefängnis zu mir dran. Und nun, Gott konnte das tun, was ich nicht konnte. Gott hat eines Tages die Mauer, die zwischen ihm und uns ist, eingehauen und ist hereingekommen in unsere sichtbare Welt, in seinem Sohne Jesus. Verstehen Sie, in Jesus, dem Sohn Gottes, kam Gott zu uns. In den ganzen Schmutz und Jammer dieser Welt. Und seitdem ich Jesus kennengelernt habe, weiß ich, dass Gott lebt. Ich pflege zu sagen, seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung nur Unwissenheit. Und nun muss ich von diesem Jesus reden. Von dem jetzt, ich würde am liebsten bloß Jesus-Geschichten erzählen. Aber ich will jetzt nur eine erzählen. Wissen Sie, das Wort Jesus wurde in Bethlehem geboren, er wurde ein Mann, er wuchs auf. Man sah ihm äußerlich nichts von der göttlichen Herrlichkeit an. Und doch, die Leute wurden angezogen von ihm. Sie spürten, in ihm kommt die Liebe und Gnade Gottes. Nun war das Volk Israel, wo Jesus damals lebte, besetzt durch fremde Truppen, durch die römischen Truppen. Und da war eine Stadt Kapernaum und der Ortskommandant war ein römischer Hauptmann. Diese Römer, die glaubten an viele Götter und in Wirklichkeit an gar keinen. Nicht, was so ein römischer Hauptmann war, der glaubt, dass Weib und Rindfleisch eine gute Suppe gibt, aber weiter ging es, glaube ich, nicht. Nicht? Und diesem Hauptmann wird ein Mensch, der ihm sehr lieb ist, einer seiner Knechte, todkrank. Er hat Ärzte geholt, hat nichts geholfen. Der stirbt mir. Und dann wird es in ihm immer gewisser. Ich habe so viel von Jesus erzählen hören. Ich gehe mal zu ihm hin. Und da geht dieser völlig ungläubige heidnische Mann zu Jesus und sagt, Herr Jesus, mein Knecht ist krank. Kannst du nicht gesund machen? Ja, sagt Jesus, ich will mit dir gehen. Und da sagt der Hauptmann, ach, das ist doch gar nicht nötig. Wenn ich ihm Befehl gebe, dann flutscht er sofort auf dem Kasernenhof. Und du brauchst doch nur ein Wort zu sprechen, dann ist der Knecht gesund. Mit anderen Worten, du bist doch Gott. Da dreht sich Jesus rum und sagt, so einen Glauben habe ich in der ganzen Kirche nicht gefunden, wie bei diesem Atheisten. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Verstehen Sie, dieser heidnische Hauptmann begriff, hier ist Gott zu uns gekommen in Jesus. Oh, bitte, ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, schaffen Sie ein neues Testament an. Sie können um die Kirche rum in der Buchhandlung, gleich hier ist eine Garage, da werden Testamente verkauft. und lesen Sie mal für sich Johannes Evangelium, dass Sie die Geschichten von Jesus kennenlernen. Das sind wunderbare Geschichten. Ich kenne keine Illustrierte, die so schöne Geschichten bringen könnte wie da im Lukas Evangelium oder Johannes Evangelium. Dieser Sohn Gottes war nun in die Welt gekommen. Und da wusste er, ich bin nicht nur da, um so einen Knecht zu heilen und zu dokumentieren und zu offenbaren, dass Gott da ist. Ich will mehr. Ich möchte, sagt Jesus, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen. Und sehen Sie, zwischen Gott und uns, da steht nicht nur diese Mauer der anderen Dimension. Zwischen Gott und Ihnen und zwischen Gott und mir steht noch eine ganz andere Mauer. Und das ist die Mauer unserer Schuld. Haben Sie gelogen schon mal? Da haben Sie einen Stein aufgebaut zwischen Gott und sich. Haben Sie ohne Gott gelebt, einen Tag ohne Gebet? Da haben Sie einen Stein aufgemauert auf der Sündenmauer, die von Gott rennt. Sind schon neidisch gewesen, haben einen Stein aufgemauert. Unreinigkeit, Ehebruch, Lügen, Stehlen. Ah ja, die kleinen Dinge, wissen Sie. Nicht? Sonntagsenthaltung. Die alle übertretenen Gebote ist jedes Mal ein Stein. Was haben wir miteinander an der Mauer gebaut, die die Menschen und Gott trennt? Ja? Gott ist ein heiliger Gott. Meint, er müsste sich freuen, wenn Sie an ihn glauben? Noch lange nicht. Wenn ich Gott sage, dann taucht die Frage meiner Sünde und Schuld auf. Die muss geklärt werden. Gott kann keine Sünde ertragen. Gott kann keine Sünde ertragen. Auch da kenne ich Leute, die sagen, wie muss ich Gott freuen, dass ich noch an ihn glaube. Du liebe Zeit, das genügt doch gar nicht. Der Teufel glaubt auch an Gott. Und der Teufel ist bestimmt kein Atheist, der weiß, dass Gott lebt. Glauben Sie mir. Aber er hat doch keinen Frieden mit Gott. Frieden mit Gott habe ich erst, wenn die Mauer meiner Sünde und Schuld zwischen Gott und mir weggetan ist. Und da hat Jesus gesagt, die muss ich wegtun. Ich kann es jetzt nur kurz skizzieren. Und da hat er sich für uns ans Kreuz schlagen lassen. Er hat gesagt, einer muss ja das Gericht tragen, entweder Wilhelm Busch oder ich. Und hat der unschuldige Jesus mein Gericht getragen. Ihr Gericht. Jetzt möchte ich das vor Ihre Augen malen, den Herrn Jesus am Kreuz. Das ist mir das liebste Bild in der Welt. Da hängt der, durch den Gott die Wand eingehauen hat, ist den Jammer der Welt gekommen. Der hängt da. Und heißt in der Bibel, Gott warf unser Sünde auf ihn. Da trägt er sie weg. Da trägt er die ganzen Schuldsteine, verstehen Sie, Sündensteine, auf seine Schultern. Das kann man, ich kann es nur so sagen, das müssen Sie im Neuen Testament selber lesen, nicht? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Lassen Sie mir mal ein ganz dummes Beispiel brauchen. Ich habe einen lieben Freund in der Schweiz, mit dem habe ich wunderbare Reisen gemacht. Wenn wir dann irgendwo zusammen Mittag gegessen haben, dann kommt die Rechnung. Und dann grinsen wir uns an und heißt, einer muss bezahlen. Und der hat das größere Portemonnaie, sage ich, Hans, bezahl du schon mal, nicht? Leg mal aus. Aber einer muss bezahlen. Meine Freunde, für unsere Schuld vor Gott, für all unsere Sünden und Übertretungen, muss einer bezahlen. Entweder glauben Sie an Jesus, dass er für Sie bezahlt hat. Oder Sie müssen selber einmal bezahlen. Aber jede Sünde muss bezahlt werden. Sehen Sie, darum ist mir Jesus so wichtig. An den klammere ich mich. Wissen Sie, er hat für mich bezahlt. Haben Sie verstanden? Und nun blieb dieser Jesus nicht im Tode. Nein, das ist wunderbar. Jetzt erzähle ich Ihnen eine Bibelgeschichte. Setzen Sie sich gemütlich hin, ich erzähle eine Bibelgeschichte. Das war 3 Tage nach dem Tode Jesu. Da stand ein Mann in tiefer Nachdenklichkeit da und dachte, ja, was ist denn nun mit Jesus? War er Gottes Sohn, war er nicht Gottes Sohn? Jetzt er tot. Ich habe gesehen, wie sie ihn ins Grab gelegt haben, in so ein Felsengrab und Stein davor getan haben. Der Mann hieß Thomas. Hatten Leute bloß einen Namen, nicht? Wir haben zwei, Wilhelm Busch heißt ich. Der hieß einfach nur Thomas. Und während der Thomas noch grübelt, was ist denn nun mit Jesus? Kommen auf einmal seine Freunde und sagen, Mann, Mann, was ist los? Er lebt, wer lebt? Jesus, das gibt's doch nicht. Wir haben das leere Grab gesehen, können wir bezeugen, beschwören. Ja, was weiß. Und er ist uns begegnet. Gibt's denn das, denkt der Thomas, dass einer von Toten aufersteht? Ja, dann ist er der Sohn Gottes. Da hat Gott sich zu ihm bekannt. Aber Herr Thomas sagt, ich bin so oft dumm gemacht worden in meinem Leben, ich glaube nichts mehr. Als ich hierher fuhr, sagte mir die Schaffnerin, ich glaube nur noch, was ich sehe. So genauso hat Thomas gesagt. Er hat gesagt, wenn ich nicht meine Hände in die Nägelmale Jesu lege, und selber fühle da diese Todeswunde, die sie ihm beigebracht haben, dann glaube ich das nicht. Da konnten die Jungen den Mund fusselig reden, wie ich mir an Sassnitz. Die haben gesagt, da hat der Thomas gesagt, ich glaube es nicht. Und 8 Tage später ist er mit den anderen seinen Freunden zusammen und auf einmal steht Jesus da. Thomas sagt da, komm. Leg deine Finger in meine Nägelmale. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und da sinkt dieser arme, hin und her gerissene Zweifler in die Knie und sagt, Herr Jesus, mein Herr und mein Gott. Jetzt verstehen Sie, wenn ich sage, ein Leben mit Gott, das ist keine Illusion, das ist keine Einbildung, da sage ich nicht irgendwo, da oben muss ein Gott sein, aber wer ist, weiß ich nicht. So ist das nicht, sondern dass es ein Leben mit Gott gibt, gründet sich darauf, dass der Sohn Gottes gekommen ist und für mich gestorben ist. Und von Toten auferstanden ist. Und dass ich von Gott jetzt genau Bescheid wissen kann. Das ist das Erste. Also Leben aus Gott ist keine Einbildung, keine Illusion. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Ich muss immer wieder fragen, alles noch frisch und munter da hinten? Können Sie noch zuhören? Dann ist gut. Melden Sie mir, wenn einer ohnmächtig wird oder wenn einer einschläft. Beidefalls stoppen wir. Jetzt kommt also, ich kann immer noch nicht zum Thema kommen. Ich muss noch eine Vorfrage erledigen. Thema heißt, was hat man vom Leben mit Gott? Da muss ich erstmal als Zweites sagen, wie kriegt man denn jetzt ein Leben mit Gott? Ach, wie oft haben mir Leute gesagt, Pastor Busch, Sie sind eigentlich ein glücklicher Mann. Sie haben etwas, was ich nicht habe. Ich sage, schwätzen Sie nicht, können Sie auch haben. Jesus ist für Sie auch da. Und dann kommt die Frage, ja, wie kriege ich ein Leben mit Gott? Und darauf antwortet die Bibel immer mit einem Sätzchen nur. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja, wenn ich Sie zum Glauben führen könnte. Aber da muss ich Ihnen erklären, was heißt denn Glauben? Was ist denn Glauben? Manche Leute haben eine ganz falsche Vorstellung davon, was Glauben ist. Da sagt einer, jetzt ist es also. Das weiß ich ganz bestimmt. Wenn er keine Uhr hat, sagt er, ich glaube, es ist 20 nach. Nicht? Und da meinen die Leute, Glauben, das wäre so ein bisschen unsicheres Wissen. Ach, dummes Zeug. Was heißt Glauben? Das möchte ich immer klar machen. Und damit Sie mir nicht einschlafen, brauche ich wieder ein Gleichnis. Also da hatte ich mal Vorträge in der Hauptstadt von Norwegen, in Oslo. Und am Samstagmorgen will ich zurückfliegen, weil ich am nächsten Tag in Wuppertal sprechen sollte, in einer großen Versammlung. Nun fing das schon so mausig an. Die Maschine hat eine Stunde Verspätung, weil noch Nebel ist. Na und endlich steigen wir auf mit so einem Nebel und nach Kopenhagen, da soll man umsteigen. Und über Kopenhagen dreht der Pilot ab und fliegt nach Schweden, nach Malmö und teilt uns durch den Lautsprecher mit. Kopenhagen ist völlig vernebelt, wir können da nicht landen. Wir gehen in Malmö nieder. Ich wollte im Leben nicht nach Malmö in Schweden, nicht? Was mache ich da? Ich wollte nach Wuppertal. Dann setzen wir in Malmö auf und dann sehen wir, der ganze Flughafen war schon vollgepackt mit Menschen. Und eine Maschine nach der anderen kam. Und da stellt sich raus, war der einzig nebelfreie Flughafen und alle Maschinen flogen nach Malmö. Und das ist so ein kleiner Flughafen, also man kriegte keinen Stuhl mehr zum Hinsitzen. Ich hatte mich so angefreundet mit einem österreichischen Kaufmann und da sagten wir, ja, was soll das werden? Da können wir jetzt vielleicht bis morgen früh hier stehen, da kommen die Beine hier oben raus, wenn wir so lange stehen. Und alles schimpfte und murrte und brachte und knurrte, wie das dann so ist in so Momenten. Und auf einmal kommt durch den Lautsprecher, es fliegt jetzt eine viermotorige Maschine nach Süden. Wir wissen nicht, ob sie in Hamburg oder in Düsseldorf oder in Frankfurt landet. Wer nach Süden will, und da schreit neben mir eine Frau, da fahre ich nicht mit, da habe ich Angst. Ich sage, liebe Frau, Sie brauchen ja gar nicht. Bleiben Sie getrost draußen. Und mein Österreicher sagt, ja Mensch, so ein Nebelfluch da, man weiß nicht mal, wo man runterkommt wieder. Und in dem Moment, in diesem Augenblick, wo dieser Österreicher mich auch so ein bisschen unsicher macht und die Frau da kreist, die auf keinen Fall flöge sie sowas, kommt der Pilot an mir vorbei. In seiner blauen Uniform. Ich sehe das Gesicht von dem Mann so richtig mit tödlichem Ernst, so ganz konzentriert. Man sah ihm an, er weiß um die Verantwortung. Und für ihn ist das keine Spielerei. Und da sage ich meinem österreichischen Freund, Mensch, dem können wir uns anvertrauen. Kommen Sie, wir steigen ein. Das ist kein Luftibus. Da haben wir geglaubt. Verstehen Sie? Da haben wir geglaubt. Von dem Moment ab, wo wir einstiegen und den letzten Fuß wegnahmen vom festen Boden und die Maschine wurde zugemacht, waren wir dem Mann ausgeliefert. Aber er hat Vertrauen. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich lebe heute noch, nicht? Ich kam in Frankfurt an und sauerte also die ganze Nacht, bis ich nach Hause kam. Aber, und das heißt Glauben, sich jemand anvertrauen. Wie kriege ich Leben mit Gott? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich möchte sagen, steig bei Jesus ein. Verstehen Sie, als ich in das Flugzeug stieg, da hatte ich das Gefühl, mein Österreicher, der würde mit einem Bein gerne am Flugplatz geblieben sein und im anderen eingestiegen. Und das ging nicht. Er konnte draußen bleiben oder mit Haut und Haar rein. Und so ist es mit Jesus. Sie können nicht mit einem Bein ohne Jesus leben und mit dem anderen bei ihm einsteigen. Also das geht nicht. Glaube an Herrn Jesus Christus, Leben aus Gott gibt's nur, wenn ich's riskiere. Das muss ich ihm sagen, er lebt. Herr Jesus, nimm mein Leben, Jesu, dir übergebe ich's für und für. Und jetzt frage ich Sie, wem sollte man sich wohl lieber anvertrauen als dem Sohn Gottes, der Tote aufgeregt hat? Kein Mensch in der Welt hat so viel für mich getan als Jesus. Der ist für mich gestorben. So hat er mich geliebt.
Also für Sie auch, wissen Sie.
So hat niemand für mich gegangen. Soll ich dem, der da auferstanden ist, nicht mein Leben anvertrauen? Wir sind ja tot, muss ich nicht tun. Und im Moment, wo ich mein Leben Jesus gebe, bin ich eingestiegen in das Leben aus Gott. Es gibt so einen schönen Vers, den habe ich so gern. Wem anders soll ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb? Hier opfere ich dir mein Gut und Leben. Mein ganzes Herz ergießet sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahrt als Streiter und als Untertan. Ach, wenn Sie so sprechen möchten. So, nachdem ich das gesagt habe, muss ich noch so einen kleinen Anhang machen. Sehen Sie, wenn Sie Ihr Leben Jesus geben und steigen bei ihm ein, vertrauen ihm Ihr Leben an, sagen Sie ihm das. Wenn Sie nach Hause gehen, er ist neben Ihnen, er hört Sie. Sagen Sie, Jesus, junger Kerl und Jesus kennenlernte. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt gebe ich mein Leben dir. Ich kann dir nichts versprechen, dass ich gut werde. Da musst du mir ein anderes Herz geben. Ich habe einen schlechten Charakter, aber ich gebe alles, was ich bin, dir. Mach du was aus mir. Das war die Stunde meines Lebens, wo ich mit beiden Beinen bei Jesus einstieg. Nicht und ihm das Steuer gab. Dem, der mich erkauft hat mit seinem Blut. Um dass man da weiterkommt, muss man dann drei Dinge tun. Das muss ich eben jetzt erklären. Die drei großen G. Wer Jesus, bei Jesus einsteigt, der braucht die drei großen G wie Gustav. Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Verstehen Sie, Sie können nicht Jesus gehören und dann nichts mehr von ihm hören. Da muss man ein Testament haben und jeden Tag so ein Viertelstündchen ganz ruhig lesen. Jeden Tag fortlaufen. Was Sie nicht verstehen, lassen Sie auf sich beruhen. Aber immer weiter. Und je öfter Sie lesen, desto mehr wird das herrlich. Wenn mir einer kommt und hat Kritik an der Bibel, sage ich, Mann, also ich kann das nicht verstehen. Wenn ich jeden Tag, mir genügt nicht eine Viertelstunde, ich brauche mehr, nicht? Sonst riskiere ich nicht, so eine Rede zu halten. Und wenn ich dann so das Testament lese, dann wird mein Herz auf ganz weit vor Freude, dass ich diesem herrlichen Heiland gehören darf und darf ihn verkündigen. Und darf ein Leben aus Gott nicht nur haben, sondern weitergeben. Also Gottes Wort. Und wenn Sie jeden Tag so eine Viertelstunde gelesen haben, dann klappen Sie es zu und dann reden Sie mit Jesus. Das nennen wir Gebet. Er hört Sie. Da brauchen Sie keine schönen Reden zu machen. Da genügt es, wenn Sie sagen, Herr Jesus, so eine Hausfrau, heute ist ein schlimmer Tag, mein Mann hat schlechte Laune. Kommt doch vor, nicht wahr? Ja? Mein Mann hat schlechte Laune, die Kinder parieren nicht, ich habe Wäsche. Es fehlen mir 10 Mark. Herr Jesus, ich lege den ganzen Schlamassel hin. Gib, dass mein Herz doch voll Freude ist, weil ich ein Leben aus Gott habe. Und hilf mir auch durch. So, ne? Verstehen Sie? Ich kann Jesus sagen, was ich am Herzen habe. Gebet. Und da darf ich auch bitten, Herr Jesus, gib, dass ich dich besser erkenne. Und dass ich dir immer mehr gehöre. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Also man schließt sich dann mit anderen zusammen, die auch Jesus gehören. Ich habe neulich einem gesagt, der erklärte mir, ich will glauben, aber ich komme nicht weiter. Da sage ich, Sie brauchen Anschluss an andere Christen. Da hat er gesagt, die gefallen mir alle nicht. Da habe ich gesagt, ja, dann ist nichts zu machen, Mensch. Nicht? Wenn du im Himmel mal mit denen zusammen sein willst, musst du es jetzt schon lernen. Der liebe Gott kann nicht Sonderchristen für dich schnitzeln. Verstehen Sie, man muss Gemeinschaft mit anderen haben. Und wenn, also ich kannte als Junge einen Bankdirektor in Frankfurt, war ich ein Junge, war ein alter Herr. Und der hat mir mal erzählt, wie er als sein Abitur gemacht hatte, hat sein Vater zu ihm gesagt, hier hast du der Sohn so viel Geld und jetzt darfst du eine Reise durch alle Hauptstädte Europas machen. Stehen Sie vor, ein junger Kerl von 18 Jahren, nicht? Das möchte man auch haben, so, ja. Und der gehörte Jesus, dieser junge Kerl. Also ich kannte nachher den alten Mann. Und hat er mir erzählt, er hätte gewusst, das ist jetzt nicht schwer, dass ich in den Großstädten in Sünde und jede Schande komme. Und darum möchte ich mein Testament im Reisegepäck haben. Jeden Tag, ehe ich aus dem Schlafzimmer gehe, mit Jesus gesprochen habe. Und wo ich hinkomme, Christen suchen. Da sagte ich, habe überall Jesus-Jünger getroffen. In Lissabon, in Madrid, am schwersten, sagte er, war es in Paris. Und da hat er schließlich einen Schuhmacher getroffen, da musste man 3 Stufen runtergehen. Da hat er also rumgefragt und da haben sie gesagt, der liest die Bibel. Und da ist der vornehme junge Mann, dem Schuster da, in die Werkstatt, kennen Sie Jesus? Und da haben die Augen des Schuhmachers geleuchtet, ja. Da hat der junge Mann gesagt, ich komme jeden Morgen beten bei ihm zusammen, ja. So wichtig war ihm Gemeinschaft. So, lieben Freunde, ich komme zum dritten Punkt. Also erstens, Leben aus Gott ist keine Illusion, seit Jesus gekommen ist. Zweitens, wie kriege ich sie? Glaube an Herrn Jesus Christus. Und jetzt bin ich am Gehen und reden. Was habe ich jetzt davon? Was habe ich davon? Und lieben Freunde, ich habe so einen langen Anmarschweg gemacht, weil ich mir gesagt habe, wenn ich Ihnen das alles erzählen wollte, was ich von der Gemeinschaft mit Jesus und vom Leben mit Gott habe, dann sitzen wir Weihnachten noch hier und ich bin immer noch nicht fertig. So viel hat man da. Ich vergesse nicht, wie mein Vater mit 50, 53 Jahren im Sterben lag. Und da war eins seiner letzten Worte, also ein starker Mann, sagt er, du Wilhelm, sag all meinen Freunden und Bekannten, wie glücklich und selig mich Jesus gemacht hat, im Leben und im Sterben. Wissen Sie, wenn einer in Todesnot liegt, da macht man keine Sprüche mehr. Nicht? Da vergehen einem die Phrasen. Und wenn einer so letzten Atemzüge ringt, nicht mit Not, und dann da sagt, wie glücklich und selig mich Jesus im Leben und Sterben gemacht hat. Das geht einem durch und durch. Wie wird ihr Sterben aussehen? Was habe ich von Jesus und einem Leben aus Gott? Sehen Sie, wie ich noch ein junger Kerl war, junger Pastor, passierte im Ruhrgebiet noch eine schöne Geschichte. Da war eine große Versammlung, wo ein gelehrter Mann 2 Stunden lang nachwies, dass es gar keinen Gott gibt. Er hat die ganze Gelehrsamkeit auf den Tisch gelegt, der Saal war voll, wissen Sie, voll Menschen, da drüber war voll mit Tabakstrahlen und so, nicht? Und Beifall, hurra, es gibt keinen Gott, wir können tun, was wir wollen und... Und wie der Redner nach 2 Stunden fertig war, da hat er gesagt, davor, da der Präsident aufgestanden und gesagt, jetzt wäre Diskussion, wer was sagen wollte, soll sich melden. Und da hat keiner Mut gehabt, jeder hat gedacht, so ein gelehrter Mann, waren viele, die ihm nicht zustimmten, aber wer hat schon den Mut, da vorne hinzugehen, wenn so 1000 Kerle da sitzen und brüllen, ne? Und da meldet sie im Hintergrund eine alte Oma. So eine richtige ostpreußische Großmutter. Die gibt es im Ruhrgebiet viel. Die trugen so schwarze Häubchen mit so Glitzerperlen drauf. Die Oma meldet sich. Und der Vorsitzende, Oma, Sie wollen was sagen? Ja, sagt die Oma, ich wollte was sagen. Ja, müssen wir nach vorne kommen? Ja, sagt die Oma, jetzt keine Angst. Das sind oft tapfere Frauen, nicht? Ist also so etwa ums Jahr 1925 rum passiert, nicht? Und die Oma marschiert also nach vorne aufs Podium und stellt sich hin und fängt an. Herr Redner, jetzt haben Sie 2 Stunden von Ihrem Unglauben gesprochen. Lassen Sie mich jetzt 5 Minuten von meinem Glauben sprechen. Ich möchte Ihnen sagen, was mein Herr, mein himmlischer Vater für mich getan hat. Sehen Sie, als ich eine junge Frau war, da verunglückte mein Mann auf der Zeche. Und da brachten sie mir den Tod ins Haus. Und da stand ich da mit meinen drei Kindern. Und damals waren noch die sozialen Einrichtungen sehr mäßig, nicht? Da sagt sie, da konnte ich verzweifeln. Da konnte ich verzweifeln. Wie ich an der Leiche dieses Mannes stand. Und sehen Sie, da fing es an. Da hat mein Heiland mich getröstet. Wie kein Mensch mich trösten kann. Was die Menschen sagten, ging da rein, da raus. Aber er hat mich getröstet. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr, jetzt musst du für meine Kinder Vater sein. Es war ergreifend, wie die alte Frau erzählte. Ich habe abends oft nicht gewusst, wo ich das Geld hernehme, um die Kinder morgen, nächsten Tag satt zu machen. Und da habe ich meinem Heiland gesagt, Herr, du weißt doch, dass ich so elend dran bin. Hilf. Und dann wendet sich die alte Frau zu dem Redner und sagt, er hat mich nie im Stich gelassen. Nie. Er ging durch große Dunkelheit, er hat mich nie im Stich gelassen. Und er hat mehr getan. Er hat seinen Sohn gesandt, der ist für mich gestorben und hat mich mit seinem Blut reingewaschen von allen Sünden. Er sagt, jetzt bin ich eine alte Frau, ich sterbe bald. Und sehen Sie, da hat er mir eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gegeben. Wenn ich jetzt die Augen schließe, dann wache ich im Himmel auf, weil ich Jesus gehöre. Das alles hat er für mich getan. Und jetzt frage ich Sie, Herr Redner, sagt die alte Oma. Jetzt frage ich Sie, was hat Ihr Unglaube für Sie getan? Was mein Herr für mich getan hat, habe ich Ihnen gesagt. Was ich von meinem Glauben habe, habe ich Ihnen gesagt. Sie haben mir aber Jesus getan. Da steht der Redner auf und klopft der alten Oma auf die Schulter und sagt, ach, so einer alten Frau wollen wir ihren Glauben ja gar nicht wegnehmen. Für alte Leute ist das ganz gut. Und da hätte man die alte Oma mal sehen sollen. Da wischte er das mit einer Chemie. Herr Redner, die sollen sie mir beantworten. Was mein Herr für mich getan hat, habe ich ihnen gesagt. Was hat ihr Unglaube für sie getan? Große Verlegenheit, nicht? Die Oma war gar nicht dumm. Wenn heute von allen Seiten, überall in der Welt, Evangelium angegriffen wird, dann frage ich, was habt ihr eigentlich von eurem Unglauben? Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschheit im Herzen Frieden hat und dass sie glücklich geworden ist. Ha, nein, meine Freunde. Was habe ich davon, wenn ich ein Leben mit Gott habe? Ich darf Ihnen sagen, ich hätte es mein Leben nicht ertragen, wenn ich nicht durch Jesus Frieden mit Gott hätte. Es gab Stunden, wo mir das Herz brechen wollte. Sehen Sie mal an, es ist hier in der Nachbarschaft in diesen Tagen ein schreckliches Unglück passiert, wo zwei Familien in schreckliche Trauer gestürzt worden sind. Söhne, glaube ich, überfahren worden einfach. Es kann so plötzlich über uns was kommen, nicht? Wo wir plötzlich alle große Worte zu Ende sind. Wo eine Hand ausstrecken ins Dunkel, ist denn keiner da, der mir helfen kann. Und da möchte ich sagen, da zeigt sich, was du an Jesus hast. Sehen Sie, als ich heirate, habe ich meiner Frau gesagt, Frau, wir wollen 6 Söhne haben, die sollen alle Posaunen blasen. Ich habe so schön gedacht, ein Posaunenchor im Hause. Und dann habe ich 4 nette Töchter, aber 3 Söhne. Und beide hat mir Gott auf schreckliche Weise weggenommen. Erst den einen und dann den anderen. Und wie der zweite mir weggenommen wurde, da habe ich gedacht, es ging mir ein Messer durchs Herz. Ich bin heute noch nicht drüber. Komme ich nicht drüber. Ich habe ein Leben lang Jugendpfarrer mit jungen Burschen zu gehabt und meine eigenen Jungs. Ich weiß noch, wie ich den Tag rumgelaufen bin, wie ich hatte das Gefühl, ich habe ein Messer im Herzen stecken. Und dann kamen Leute und sagten Trostworte. Und das ging gar nicht ins Herz, das ging immer nur so durch. Das verfing gar nicht. Und ich war Jugendpfarrer. Heute Abend muss ich in mein Jugendhaus, da sind 150 junge Burschen, und da soll ich fröhlich Gottes Wort sagen, und mein Herz blutet. Und dann bin ich auf meine Knie gefallen, habe mich eingeschlossen, habe gesagt, Herr Jesus, du lebst. Nimm dich doch um den armen Pastor hier an. Und dann schlug ich mein Neues Testament auf und las. Jesus spricht, meinen Frieden gebe ich. Ich weiß, was er sagt, das tut er. Ich sagte, Herr Jesus, ich will nicht verstehen, warum du alles getan hast, aber gib mir deinen Frieden. Gib mir deinen Frieden. Mach mein Herz voll mit deinem Frieden. Und hat er getan. Hat er getan. Bezeuge ich Ihnen hier. Sie werden es brauchen vielleicht. Wohin kein Mensch Trost geben kann. Kein Mensch. Und dann Jesus kennen, der mich mit seinem Blut am Kreuz gekauft hat und der auferstanden ist, und sagen, Herr, gib mir deinen Frieden. Wie ein Strom ist der Friede, den er gibt. Damit wird es Sterben sein. Daher kann Ihnen auch kein Mensch helfen. Sie werden die liebste Hand mal loslassen müssen. Wie wird das sein? Da gehen Sie vor Gott. Wollen Sie damit all Ihren Sünden so gehen? Ach, wenn man da die Hand des Heilandes fasst. Du hast mich erkauft und alles vergeben. Was ich davon habe, ich will es nochmal eben aufzählen. Freude im Herzen. Frieden im Herzen. Dass ich meine Feinde lieb haben kann. Es gibt Leute, die fallen mir auf die Nerven. Da sage ich, ja, Jesus, gib mir Liebe. Und dann schenkt er mir es. Nicht? Dass ich meine Feinde lieb haben kann. Trost im Unglück. Dass mir jeden Tag die Sonne hell scheint. Eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Den Heiligen Geist. Vergebung der Sünden. Geduld. Ach, ich kann Ihnen sagen, da könnte ich bis Weihnachten erzählen. Ich muss schließen. Ich schließe mit einem Vers, den ich so gern habe. Der heißt so. Es ist etwas des Heilands sein. Also Jesus nennen wir Heiland, nicht? So hat ihn Gott genannt. Es ist etwas des Heilands sein. Ich dein, o Jesu, und du mein in Wahrheit sagen können. Ihm seinen würdigen Herrn und Ruhm und sich sein Erb und Eigentum ohne allen Zweifel nennen. Es ist etwas. Ich wünsche Ihnen diesen Reichtum, dieses Glück. Amen.